So, hallo und herzlich willkommen zurück bei True Crime aus Schwaben. Heute auch wieder zu zweit. Und der heutige Fall hat die Kim vorbereitet. Ja, dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen.
Der heutige Fall spielt in Chicago, USA. Am 30. Dezember 1977 ist der 19-jährige Robert Dunley auf dem Heimweg. Als er durch die verlassene Straße von Chicago North West Side geht, wird er plötzlich vom Scheinwerferlicht von einem vorbeifahrenden Auto erwischt. Es ist ein dunkles Auto und auf einmal vernimmt er die Stimme von einem Fahrer, der ihn um seinen Ausweis bittet. Da der junge Dunley erst denkt, dass es ein Polizist in Zivil, gibt er dem den Ausweis. Doch plötzlich ist eine Waffe auf ihn gerichtet und der dicke Mann in Lederjacke befiehlt dem Junge, in das Auto einzusteigen. Als der dickliche Mann dann fragt, was das soll, antwortet ihm der, dass wenn er schlau ist, die Klappe hält. Der übergewichtige Mann um die 30 ist John Wayne Gacy. Still fährt der jetzt nach Hause. Im Haus angekommen, zwingt er Robert ins Haus, drückt ihm auf den Boden, fesselt ihn und vergewaltigt ihn anschließend ganz brutal. Die Schmerzen waren so bestialisch, dass Robert zwischen. Robert. Dass Robert zwischendurch mit dem Schreien anfängt und sogar zeitweise ohnmächtig wird. Danach schleift der Gacy sein Opfer ins Badezimmer, wo er den Robert in der Badewanne unter Wasser drückt. Der Robert ist sich sicher, dass Gacy ihn ertränken wird und ringt nach Luft, aber er verliert das Bewusstsein. Als er aber wieder zu sich kommt, trickt Gacy ihn erneut unter das Wasser, bis er wieder das Bewusstsein verliert. Der Gacy wiederholt es mehrmals und verliert aber nach geraumer Zeit das Interesse. Jetzt hat er aber Lust auf russisch Roulette. Robert sieht, wie sein Peiniger nur eine Patrone in die Trommel vom Revolver einsetzt und durchlädt. Gacy hält die Waffe an Roberts Kopf und drückt ab. Klick. Die Waffe klickt noch vier weitere Mal. Währenddessen erzählt Gacy seinem Opfer, dass er bereits gemordet hat und er jetzt zu seiner Sammlung komme. Dann betätigt er den Abzug und ein Schuss löst sich. Erst ein Atemzug wird Robert klar, dass er noch gar nicht tot ist. Gacy hat Platzpatrone verwendet. Schließlich fährt Gacy Dunley wieder zurück in die Stadt mit der Drohung: Wenn du zur Polizei gehst, fände ich die. Sie werden dich sowieso nicht glauben. Dunley geht dennoch zur Polizei und die zuständige Beamte fahren auch zu Gacys Haus, wo sie ihn überprüft. Der bestätigt dann, dass er mit Robert ein Sexspiel gespielt habe, weist aber die Vorwürfe einer Waffe für den Zwang benutzt zum Herrn zurück. Als die Beamte ihren Bericht zum Staatsanwalt vorlegt, entscheidet der sich mangels Beweise gegen eine Anklage. Somit sollte Gacy Recht behalten und die Polizei hat Dunley nicht geglaubt. Am 12. Dezember 1978 arbeitet der 15-jährige Schüler Robert Peast wie immer in einer Drogerie. Als er wie verabredet abends von seiner Mutter Elisabeth? Elizabeth? Ich hab's jetzt so mit der englischen Namen abgeholt wird, bittet er Dunley nur kurz zum Bader, weil er nur ein Angebot vom Inhaber von Rabaufirma, ein besseres Jobangebot, erhalten hat. Als Peast hinter der Ecke verschwindet, wartet seine Mutter noch 15 Minuten und sie beginnt sich Sorge zu machen. Das ist überhaupt nicht die Art von ihrem Sohn. Nach unzähligen Minuten des Wartens fährt sie dann nach Hause. Daheim angekommen, ruft sie dann der Inhaber von der Drogerie, Phil Torf, an. Torf bestätigt ihr, dass er an dem Tag vom Bauunternehmer besucht worden ist, der von ihm engagiert worden ist. Er nennt Elizabeth den Namen John Gacy. Außerdem erwähnt er, dass er das Gespräch von ihrem Sohn und Gacy mitgehört hatte und dass dieser ihm tatsächlich ein Jobangebot gemacht hat. Torf verspricht den Eltern, Gacy anzurufen und ihn zu fragen, ob er Robert gesehen hat. Dieser nimmt jedoch nicht ab. In derselben Nacht gingen dann die Eltern noch zur Polizei und meldet ihren Sohn als vermisst. Der Beamte, wo für Vermissterfälle in der Gegend zuständig ist, um Gottes Willen. Okay, danke schön. Nimmt sich dem Fall. Der bittet seinen Partner, Jim Pickle, im Kriminalregister nach John Wayne Gacy zum Suchen. Als er diese liest, überkommt ihm ein ungutes Gefühl. Weil aus dem Register gehen zwei schwere Straftaten vor. Zuerst, 1972, wurde Gacy zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, da er einen 15-Jährigen zum Sexualverkehr zwingen wollte. Zum Zweiten, kurz darauf wurde er verhaftet, da er einen jungen Mann in sein Auto gezwungen hat, ihm Handschellen angelegt hat und ihn zum Oralsex zwingen wollte. Als es aber dann dem Opfer, also als das Opfer es halt geschafft hat zum Entkommen, hat er ihn mit dem Auto überfahren. Nach nur 18 Monate Haft ist er dann vorzeitig entlassen. Aber muss ich kurz unterbrechen, wie dumm könnte ich sein denn nach 18 Monaten dann schon?
Ja, das ist Glück.
Ja, also, okay. Jedem das seine, ne? Ja. Könntest du nochmal den Namen vorlesen?
Gosencheck oder so.
Also auf jeden Fall ist dieser Ermittler mittlerweile davon überzeugt, dass Gacy etwas mit dem Verschwinden zum Tor vom jungen Robert Peast hat. Der benachrichtigt dann die Staatsanwaltschaft und bittet Gacy verhaftet zu dürfen. Dem wird allerdings nahegelegt, Gacy zunächst als Zeuge zu behandeln. Noch in der Nacht vom 12. Dezember klopft die Beamte an Gacys Tür. Gacy. Dieser öffnet und bittet sie herein. Die Polizistin erklärt Gacy, dass sie wegen eines verschwundenen Jungen kommen. Gacy bestätigt den Beamten, in der Drogerie gewesen zu sein und sie gegen 20:45 wieder verlassen zu haben.
Dreiviertel neun.
Ja, genau, schreibt euch das. Er bestreitet jedoch, mit dem vermissten Junge gesprochen zu haben. Dieser Ermittler mit dem seltsamen Namen.
Nennt man doch einfach Ermittler K.
Ermittler K, sehr gut. Bittet Gacy, mit ihm aufs Revier zu kommen, um die Zeugenaussage mit seiner Unterschrift zu bestätigen. Dieser schlägt allerdings die Einladung aus, da er anscheinend auf einen Anruf seiner Mutter bezüglich der Beerdigung seines Onkels wartet. Er verspricht aber der Beamte, sobald er den Erhalter hat, auf dem Revier vorbeizukommen. Er probiert das innerhalb der nächsten Stunde. Ermittler K. willigt ein, auf ihn zu warten. Was Ermittler K. nicht ahnt, der junge Robert Peast ist näher, als er denkt. Ermittler K. kehrt zur Wache zurück, bittet aber zwei Kollegen vor Gacys Haus zu bleiben, um seine nächste Schritte zu beobachten. Die Beamte müssen nicht lange warten, waren aber völlig auf dem falschen Fuß erfasst, als Gacy plötzlich aus seiner Einfahrt gepascht kommt. Nach kurzer Verfolgung und wenige Sekunden müssen sie sich aber geschlagen geben. Sie hätten leider verloren. Auf der Wache wartet Ermittler K. bis 1 Uhr in der Nacht auf Gacy. Doch der kommt erst gegen 3.20 Uhr auf die Wache. Ermittler K. bereits im Feierabend. Nachdem der Wächter des Nachtdienst diesem Gacy mitteilt, entgegnet dieser salopp, dass er dann am nächsten Tag wiederkommen müsse und verlässt das Revier. Ermittler K. ist sich sicher, dass Gacy sein Mann ist. Er braucht einen Durchsuchungsbefehl. Doch der Staatsanwalt Terry Sullivan ist skeptisch. Was hat die Polizei tatsächlich gegen den John in der Hand? Doch Ermittler K. bleibt hartnäckig und so bringt Sullivan den zuständigen Richter dazu, den Durchsuchungsbefehl zu unterschreiben. In der Zwischenzeit schlägt Gacy auf der Polizeiwache auf. Der wird natürlich ohne Umwege am Verhör durch der Beamte Pickel unterzogen. Das Gespräch ist nicht sonderlich ergiebig. Gacy leugnet weder, überhaupt mit dem vermissten jungen Peast gesprochen zu haben. Doch das ist echt schlimm. Das Ziel Pickles ist nicht, Informationen aus Gacy zu bekommen, sondern ihn so lange in ein Gespräch zu verwickeln, bis der Durchsuchungsbefehl unterschrieben ist. Was im Laufe des Vormittags auch noch passiert. Ermittler K. geht in den Verhörraum und eröffnet Gacy: Wir haben einen Durchsuchungsbefehl für ihr Haus und ihre Fahrzeuge und würden uns gerne ihre Schlüssel borgen. Gacy reagiert wie ein kleines Kind und schreit laut: Nein! Ermittler K. packt Gacy im Arm: Entweder sie gäbe uns die Schlüssel, John, oder sie wäre sich eine neue Tür besorgen müssen. Gacy bockt weiter und schleudert seinen Schlüssel über den Fußboden. Das Haus wird durchsucht. Das Haus wirkt kalt und verwahrlost, die Einrichtung zusammengewürfelt und chaotisch. Und das Haus wird natürlich systematisch durchkämmt. Vom verschwundenen jungen Robert findet die Beamte dennoch nichts. Doch es war eine andere Sache beschlagnahmt. Eine 6mm Pistole, ein Bali-Song, ähnlich mit einem Butterfly-Messer, mehrere Führerscheine, welche nicht auf Gacy ausgestellt waren, schwule Pornos und ein Buch mit dem Titel Sex Between Men and Boys. Einer der Polizeibeamter findet im Abstellraum eine Kellerluke zu einem Kriechkeller. Ermittler K. malt sich schon das Schlimmste aus, als er in den Keller hinabsteigt. Der Keller ist aber leer. Aber es riecht sehr streng. Derweil wartet ein Überwachungsteam der Polizei im Foyer der Kanzlei. In der Zwischenzeit versucht Ermittler K. verzweifelt einen erneuten Untersuchungsbefehl zu kriegen. Als sie dann in Erkstelle vom Gacy fragt, nämlich der Tom Venice, frage sind explizit nach dem Kriechkeller. Der erzählt der Beamte, dass er und ein weiterer Angestellter im Keller Gräber schaufeln mussten, um Wasser abzuleiten. Sie gossen Ätzkalk auf den Boden, um den modrigen Gestank zu reduzieren. Ermittler K. erkennt, dass es ein Fehler war, den Kriechkeller nicht gegraben zu haben. Währenddessen setzte die Ermittlungen Gacy offensichtlich zu. Bisher war er mit allem davongekommen, doch jetzt sitzt er die Mittel ihm permanent im Nacken. Und so beschließt Gacy, einen Anwalt aufzusuchen. Gacy sucht die Anwaltskanzlei von Stevens and Amaranth auf. Als Gacy das Gebäude des Anwalts verlässt, ist seinem Anwalt ganz anders. Er hat Mühe, aufgrund seiner zitternden Hände eine Zigarette aus der Schachtel zu kriegen. Der Anwalt erblickt im Foyer die Polizeibeamter und gibt ihnen mit auf den Weg. Egal, was passiert, lassen Sie diesen Mann nicht entkommen. Das Überwachungsteam verfolgt Gacy weiter und folgt ihm an eine Tankstelle. Dort beobachtet sie, wie er dem Tankwart 4 Joints reicht. Als Gacy weiterfährt, beschlagnahmt sie das Marihuana und verfolgt ihn weiter. Nun haben sie Gründe für eine Festnahme. Nicht etwa wegen Mord oder Entführung, sondern für Verbreitung illegaler Droge. So einfach kann das dann natürlich auch haben. Ja. Die Beamter, welche Gacy beschattet, folgt ihm in ein Restaurant, in welchem er in mehrere seiner Angestellte zum Mittag isst. Als Gacy das Restaurant verlässt, lasset sie ihn losfahren und nach wenigen 100 Meter stoppt sie ihn und nimmt ihn fest. Gacy ist erschrocken und sichtlich überrascht. Er fragt, was er denn da hat. Mittlerweile hat Ermittler K. den unterschriebenen Durchsuchungsbefehl in der Tasche und macht sich auf den Weg zu Gacys Haus. Er wird sofort ein Tatortermittler in den Kriechkeller geschickt. Es dauert auch entlang, bis der die erste Schreie ertönet und der Ermittler einen Schauer über den Rücken jagt. Der Ermittler ruft Ermittler K. Er hat eine Leiche gefunden. Als Ermittler K. ihn fragt, ob es sich um Peace handelt, antwortet dieser, dass er dies bezweifle, dass dies hier allem Anschein nach dort schon lange liegt. Die Ausgrabung setzt sich fort und wo auch immer sie den Spade in Orte kleiden lassen, stoßen sie auf weitere Leiche. Einige hätten nur Seile um den Hals. Als die Ermittler Gacy mit dem Leiherfund konfrontiert, schweigt Gacy zuerst, doch dann bricht er sein Schweigen.
Könntest du das abkürzen?
An dieser Stelle möchte dann Tina euch noch kurz was zu der Vergangenheit von Gacy sagen. Und ich meine.
Genau. Also, John Wayne Gacy wurde am 17. März 1942 in Chicago geboren und verbrachte dort auch seine Kindheit, die von den schwierigen Verhältnissen zu seinem strengen und gewalttätigen und alkoholabhängigen Vater überschattet war. Nach 4 Abbrüche an der örtlichen Highschool zog er 1959 nach Las Vegas, um dort zu arbeiten. Kehrte doch im Frühjahr 1960 aufgrund mangelnder Verdienstmöglichkeiten wieder nach Chicago zurück. Dort besuchte er dann eine Berufsschule und bekam 1964 eine Stelle bei der Nunn Bush Show Company in Springfield. Während dieser Zeit trat er auch der J.G.'s bei, eine Wohltätigkeitsorganisation zur Förderung von jungen Erwachsenen. Welche Ironie. Im Februar desselben Jahres freundete er sich mit einer zurückhaltenden Buchhalterin dieser Firma an, die er im September heiratete. Nachdem er als Manager an Water O stieg, wurde er Manager eines Outlets einer Bekleidungsfirma in Springfield. Während dieser Zeit trat er auch diverse Organisationen bei und wurde auch Vizepräsident und Man of the Year bei den J.G.'s. Allerdings begann das aktive Gesellschaftsleben und eine starke Gewichtszunahme seinen Gesundheitszustand so zu beeinträchtigen, dass mehrere Krankenhausaufenthalte erforderlich wurden. Im Jahr 1966 ist er dann mit seiner Frau und seinem Sohn Michael nach Waterloo, Iowa, zog er, wo sein Schwiegervater 3 Kentucky Fried Chicken Restaurants führte. Im Alter von 24 Jahren begann Gacy in einem Restaurant als Manager zu arbeiten. Nach den sexuellen Übergriffen auf den 15-jährigen Sohn eines seiner J.G.'s Freunde wurde er im Mai 1986 vom Gericht des Kindesmissbrauchs für schuldig befunden und zu 10 Jahre Haft verurteilt. Seine Frau ließ sich daraufhin von ihm scheiden und Gacy wurde dann am 18. Juni 1970 vorzeitig nach nur 18 Monaten Haft wegen guter Führung entlassen und kehrte nach Chicago zurück, wo er dann als Koch im Schnellrestaurant geschafft hat. Im Juli 1971 verließ er dann die Firma, um sein eigenes Heimwerkerunternehmen zu gründen mit dem Namen PDM Contracting, also Painting, Decorating and Maintenance. Bereits zu jener Zeit sagte erneut Ein 19-Jähriger aus, Gacy hätte ihn auf der Straße aufgegriffen und bei ihm zu Hause sexuell genötigt. Aufgrund mangelnder Beweise und weil Gacy die Tat bestritt, wurde die Klage aber fallen gelassen. Mit seiner neuen Freundin Carol Hofgreen und ihre zwei Töchter zog der Gacy in den Chicagoer Vorort Norwood Park. Er war mittlerweile ein bekannter lokaler Geschäftsmann, ein Mitglied der J-Cheese und ein Bezirksleiter der Demokraten. Allerdings konnte er die Neigung zu Jungen nicht unterdrücken und war aus diesem Grund immer wieder auf der Suche nach Opfern. Genau. Am 1. Juli 1972 heiratete er dann auch die Carol Hofgreen.
Jetzt weiter mit der Geständnisse. John Gacy wird vom Ermittler K. gefragt, wie viele Leichen sie im Keller finden werden. Antwortet dieser ca. 25 bis 30 Stück. Die Frage, ob Peace auch dort liegt, wird von Gacy verneint. Da im Keller kein Platz mehr war, wickelte er den Jungen in den Teppich und warf ihn von einer Brücke in den Fluss. Gacy redet wie ein Wasserfall. Es folgen Geständnisse eins nach dem anderen. Es fing alles 1974 an. Seitdem hat er mehr als 30 junge Männer stranguliert, vornehmlich männliche Prostituierte. Gacy erklärt, er habe multiple Persönlichkeiten. Eine davon ist Ballonclown namens Pogo. Eine andere der Polizist Jack, der nachts junge Männer auf der Straße Chicagos jagt. Jack mag keine Homosexuellen und schlägt sie manchmal tot. Warum? Fragen die Polizisten. Weil sie sich für $20 verkauft haben. Sie haben sich selbst umgebracht. Wie haben die Jungen sich selbst getötet? Durch das, was sie getan haben. Sie haben sich selbst das Seil um den Hals gelegt, sagt Gacy. Robert Peast war eine Ausnahme. Gacy war in Versuchung geraten und war von seiner gewohnten Methode abgewichen, als er den gut aussehenden Junge zu ihm kommen hat lassen, um ihn nach einem Ferienjob zu fragen. Er war in Gacys Auto gestiegen und zu dessen Haus gefahren worden. Robert war sich erst im letzten Moment über die wahren Absichten bewusst worden. Gacy hatte seine Hose heruntergezogen und versucht, Robert zum Oralsex zu zwingen. Doch der hat angefangen zum Weinen, woraufhin Gacy ihn strangulierte. Dann legte er Robert in sein Bett und schlief in der Nacht mit ihm. Haben Sie Sex mit Robert, nachdem dieser tot war? Fragte einer der Polizisten. Ich nicht, aber Jack möglicherweise, antwortete Gacy und fügte hinzu, dass Robert noch in seinem Bett gewesen sei, als Ermittler K. und seine Leute am Abend darauf vorbeigekommen waren.
Krass, oder? Die hätten müssen bloß ein Schlafzimmer reingucken.
Ja, aber hätten die da jetzt schon eine Untersuchungsbehörde gehabt?
Ja, wo sie es das erste Mal befragt haben, hat er die Einladung mit aufs Revier zu kommen ausgeschlagen.
Ach, stimmt, ja, aber da darf jetzt ja noch nicht rein.
Nee. Ja.
Sonst gibt's auch. Gut. Also das Verhör zieht sich dann stundenlang hin und meist ist nur Gacys Stimme zum Vernehmen. Sein Redefluss wird nur ab und zu durch Frage von den Polizisten unterbrochen. Wie viele Menschen haben Sie umgebracht, John? Gacy antwortet, er wisse es nicht. Er habe aufgehört zu zählen. Aber vielleicht sind es 35 oder möglicherweise auch 45 quer. Als die Polizei nach mehrere vermisste Personen fragt, schüttelt Gacy den Kopf und sagt, er habe in den letzten Jahren etwa 1500 homoerotische Beziehungen gehabt. Oder anscheinend. Mhm.
Krank, oder?
Aua.
Weil man bedenkt, dass er am Anfang noch verheiratet war und selbstständiger Bauunternehmer ist, stelle ich mir das.
Wie macht er das?
Keine Ahnung. Das ist schon der Check.
Ja, aber da musst du doch auch denken, als Frau dann, also.
Ja, deswegen hat es dann ja auch verlassen, wenn du die Zeit gehabt hast.
Ja, gut, manche Beziehungen muss man halt verstehen. Nee. Okay, also. Ja, und da er halt die 1500 Beziehungen geführt hat, konnte er sich natürlich nicht an alle Namen von seinen Opfern erinnern. Ja, kriegt man da so 500 Leute zusammen.
Ja.
Gacy fügt dann aber schnell hinzu, dass er nicht schwul sei, aber sich davor fürchtete, es zu werden und erklärt, ein Mann ist ein Mann und wenn er Frauen nicht mag, dann stimmt etwas nicht. Die Polizei fand 29 Leichen in Gacys Keller und auf seinem Grundstück. Peasts Leiche wurde im Fluss des Plains gefunden. Am 6. Februar 1980 begann Gacys Verhandlung in Chicago. Während der Prozess wurde das Gesuch der Verteidigung auf unschuldig aufgrund von Geisteskrankheit abgewiesen. Auch wurde die Argumentation der Verteidigung, die Morde seien Unfälle während sexueller Asphyxie gewesen, vom Gericht sofort abgewiesen. Während der Verhandlung schätzte Gacy makaber, sein einziges Verbrechen sei, ein Friedhof ohne Lizenz geführt zu haben. Ernsthaft? Ja. Wie kann er sowas lustig finden,
Alter? Friedhof im eigenen Haus.
Ja, klar. Im Verfahren wurde dann das schlechte Verhältnis zu seinem alkoholkranken Vater berücksichtigt, sowie eine Kopfverletzung mit mehrmaligem Bewusstseinsverlust aus seiner Jugendzeit. Gacy wurde am 13. März schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Er verbrachte noch ganze 14 Jahre bis zu seiner Hinrichtung in der Todeszelle. Im Oktober 1993 wurde sein letztes Gnadengesuch durch den obersten amerikanischen Gerichtshof abgelehnt. Der Exekutionstermin wurde auf den 10. Mai 1994 festgesetzt. Am 10. Mai 1994 wurde er vom Menard Correctional Center in Chester, Illinois, in Stateville Correctional Center gebracht und durch eine tödliche Injektion hingerichtet. Vorher hat er nur die Gelegenheit gekriegt, mit seiner Familie ein Picknick einzunehmen und sich mit einem katholischen Priester zu treffen. Seine letzten Worte sollen "Kiss my ass" bedeuten. Kiss my ass auf Deutsch: Leck mich am Arsch. Die bevorstehende Hinrichtung hat in den Medien für einige Aufregung gesorgt und eine größere Menge, so ca. 1000 Schaulustige, zum Gelingen von der Strafanstalt gelockt, in der das Urteil verstreckt worden ist. Die Mehrheit soll Befürworter der Exekution gewesen sein. Eine Minderheit hätte mit einer Lichterkette gegen die Hinrichtung protestiert. Händler verkauften Gacy-Shirts und andere Gacy-Artikel in einem Ausmaß, das man später als abgrundtief schlechten Geschmack bezeichnete. Während der Exekution gab es Probleme mit der Injektion, sodass Abbruch hat worden müssen. Mhm. Ernsthaft?
Ja.
Alter, ist das krass. Beim zweiten Mal gab es keine Probleme und nach 18 Minuten war die Hinrichtung vorbei. Das führte dann dazu, dass in Illinois ein neues Verfahren zur Tötung per Injektion installiert worden ist. Der oberste Ankläger im Gacy-Prozess, William Kunkel, sagte, der Täter habe ihm noch einen sehr viel leichteren Tod gehabt als irgendeines seiner Opfer. Der Großteil der auf dem Gelände wartenden Menge jubelte in dem Moment, als man Gacy offiziell für tot erklärte. Nach der Hinrichtung wurde sein Gehirn dem Schädel entnommen und untersucht. Es wies jedoch keine Besonderheit auf. Nach den Leichenfunden konnten 9 seiner Opfer nicht identifiziert werden. 2007 wurde eines von ihnen als Timothy McCoy aus Nebraska identifiziert. 2011 dann wurden die übrigen 8 exhumiert und einer DNA-Probe getestet. Eines der Opfer, Bill Bundy,
ist aber nicht mit dem Ted Bundy verwandt.
Wäre lustig. Wurde durch den Abgleich mit der DNA seiner Geschwister identifiziert. Die Identität der übrigen Opfer ist bis heute nicht geklärt. Die Beamter von Chicago glauben, dass es noch weitere Opfer von Gacy gäbe könnte. Im Gefängnis begann er dann mit dem Zeichnen. Dabei entstand auch ein Selbstporträt des Killer-Clowns Pogo. Da ladet mir euch dann natürlich ein Bild auf Instagram hoch, dass ihr euch das angucken könnt. Und zu guter Letzt ist das, glaube ich, so ein bisschen ein Fun-Fact. Hm?
Das ist ein Fun-Fact, ne?
Wenn ich das gerade so sehe. Das geht gar nicht. Ich lese euch mal den Fun-Fact vor. John hat sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für die längste Strafe, die über einen Serienmörder verhängt wurde. Er erhielt 21 Mal lebenslang und 12 Mal die Todesstrafe. Schaffe auch das Mindeste.
Ja. Genau, ich möchte noch was zu der Giftinjektion sagen, also die Hinrichtung durch die Giftspritze. Die tödliche Injektion läuft in 3 Schritte ab. Erste, der Verurteilte wird betäubt, wobei die Dosis des Betäubungsmittels so hoch angesetzt wird, dass Leute tödlich sein könnte. Der zweite Schritt, alle Muskeln mit Ausnahme vom Herz werden gelähmt und die Erstickung beginnt langsam. Und der letzte Schritt, das Herz hört auf zu schlagen und der Mensch stirbt. Die Zuleitung der Kanäle führt durch eine Wand zum Nährbarraum, von dem aus mindestens 2 Justizvollzugsbeamte jeweils einen Knopf betätigt, von denen einer die Hinrichtung einleitet. Konkrete Schuldgefühle bei den betreffenden Beamten soll dadurch vermieden werden. Die Injektion selbst wird heutzutage aber computergesteuert verabreicht und inzwischen zwischen jeder Injektion wird die Kanüle mit einer isotonischen Kochsalzlösung durchspült, damit später zu unerwünschter Fällungsreaktion in der Kanüle kommt. Immer ist ein Arzt anwesend, der dann nach der Hinrichtung den Tod des Verurteilten feststellt. Möchtest du noch was hinzufügen?
Was heißt hinzufüge? Also ich finde es immer ganz schwierig, wenn man, klar, wir haben ja auch schon sehr viele andere Podcasts gehört. Und jeder hat ja so seine eigene Meinung. Und vor allem ist die Todesstrafe, finde ich, ein ganz umstrittenes Thema.
Ja, da habe ich mir überlegt, wenn ihr das möchtet oder wenn ihr da mehr Infos dazu möchtet, können wir da mal gar eine Sonderfolge machen zur Todesstrafe.
Oh ja.
Was das, wie die Todesstrafe auch in Deutschland vollstreckt wurde.
Oh, da fällt mir gerade was ein. Hast du nicht irgendeine Prüfung über Todesstrafe
gemacht? Referat.
Ja, gell?
Das ist schon lange her.
Ja, aber das ist mir jetzt gerade eingefallen, gell?
Nee, das habe ich mir überlegt, dass wir da vielleicht mal eine Sonderfolge drüber machen können, damit man weiß, wie man das einordnen muss, weil da gibt es da verschiedene Strafzumessungen und bei welche Fälle eine Todesstrafe überhaupt in Frage kommt, in Amerika explizit. Und was es auch noch für Methode gibt. Weil es gibt ja nicht nur die Giftinjektion, es gibt immer nur Teile in Amerika sogar, wo der elektrische Stuhl der Option ist.
Ja, wieder gar nicht wissen, was da weltweit so.
Ja, im Irak und im Iran ist immer nur Steiniger. Aber das, wenn ihr das möchtet, könnt ihr uns das gerne mal in die Kommentare schreiben, auch gerne auf Instagram. Vielleicht machen wir auch eine kleine Umfrage dazu.
Oh ja.
Wer das möchte. Und dann können wir das gerne mal machen.
Genau.
Genau. Jetzt möchte ich dir aber noch kurz, Kim.
Oh je.
Der John Wayne Gacy als Killer-Clown.
Ja, finde ich furchtbar. Ich finde Clowne eh furchtbar.
Ja, und dann hat er im Gefängnis das Selbstporträt von sich als
Killer-Clown. Ja, aber hat er sich selber so angemalt auf der Straße, ja, oder was? Was ist mit dem falsch?
Das ist sein Selbstporträt.
Okay. Also mir ladet euch das natürlich auf Instagram hoch, da könnt ihr das angucken und wahrscheinlich das gleiche denke wie ich.
Genau. Und wie immer, wenn es irgendwelche Anregungen gibt, konstruktive Kritik, aber auch Lob, sind wir da gerne jederzeit offen dafür. Da würde ich einfach unter drunter schreiben auf Instagram.
Genau. Seid ein bisschen nachsichtig.
Ja, ein bisschen noch frisch Fleisch.
Frisch Fleisch, oh ja.
Im
machen wir dann nächstes Mal hier meinen Kumpel, der Arvin Maivis, oder? Wenn man von Frischfleisch spricht.
Frischfleisch können wir den gern machen. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Möchtet ihr mehr deutsche Fälle oder mehr Fälle aus der ganzen Welt? Oder auch schwäbische Fälle? Mhm. Also wir haben auch Fälle aus dem Schwabenländle,
ja,
für euch im Petto.
Genau, lasst uns das einfach wissen. Und ja, dann können wir recherchieren.
Genau. Also, dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bleibt alle gesund.
Genau. Tschüss.
Ciao.